Heute herzlich guten Morgen an diesem schönen Sonntag, Ewigkeitssonntag, wo die Richtung nach vorne geht. Ich predige heute über Matthäus 25, das ist eins von 10 Himmelreichsgleichnissen, wo Jesus versucht, dieses Himmelreich Menschen verständlich zu machen, mit dem, was dazu gehört, indem er Beispiele erzählt. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleich sein, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nämlich nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen dagegen nahmen außer ihren Lampen Öl in ihren Gefäßen mit. Doch als der Bräutigam ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber erscholl ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam, geht hinaus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und rüsteten ihre Lampen. Die Törichten aber sagten zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen: Es möchte für uns und für euch nicht reichen, geht vielmehr zu den Krämern und kauft euch. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam, und die, welche bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen dann auch die übrigen Jungfrauen und sagten: Herr, Herr, öffne uns! Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Ja, ist interessant, ihr Leben besteht aus 3 Bereichen, einem sichtbaren, 2 unsichtbaren Bereichen. Der sichtbare Bereich ist ihr Körper. Sie haben 5 Sinne, mit denen sie ihre Umwelt wahrnehmen. Aber darüber hinaus gibt es 2 unsichtbare Bereiche, das ist ihre Seele und der Geist. Die Seele ist Sitz des Selbstbewusstseins, dass sie wissen, wer sie sind. Ich weiß nicht, wer schon mal mit Schizophrenen zu tun hatte, die dann plötzlich andere Ideen hatten, was sie auch alles noch sein könnten. Da merkt man, wie problematisch das ist, wenn man nicht weiß, wer man ist. Also Sitz des Selbstbewusstseins, dazu gehört ihr Unterbewusstsein, ihr Gewissen, ihre Gedanken, ihre Gefühle, ihr Wille, alles unsichtbar. Und dann gibt es den Sitz des Gottesbewusstseins, das ist der Geist. Jeder Mensch hat ein Gottesbewusstsein. Das ist interessant, wenn man heute irgendeinen Indianerstamm entdecken würde in Südamerika, den noch kein Mensch kennt. Man wüsste nicht, wie die Leute gekleidet sind, was sie essen, welche Waffen sie haben, welche Kultur sie vertreten. Dann wäre doch eines ganz deutlich: Sie haben eine Religion. Das könnte man heute mit 100% Sicherheit schon sagen. Warum? Weil sie ein Gottesbewusstsein haben und irgendetwas verehren müssen. Auch unter uns, vielleicht sogar heute Morgen hier, weiß ich nicht, gibt es ja Leute, die sagen, sie seien Atheisten. Also Atheos heißt ja, es gibt keinen Gott. Aber auch ein Atheist verehrt irgendetwas, weil er ein Gottesbewusstsein hat und irgendetwas vergotten möchte. Vielleicht vergottet er sich selbst oder seinen Ehepartner oder, keine Ahnung, seine Partei oder seine Intelligenz. Irgendetwas wird er vergotten. Oder es gibt Agnostiker. Gnosis heißt Erkenntnis, Agnosis heißt dann fehlende Erkenntnis. Die sagen, ich behaupte nichts für oder gegen Gott, ich weiß nichts. Auch diese Agnostiker werden irgendwo etwas vergotten, auch wenn sie nicht von Gott reden. Also interessant, jeder Mensch ist gläubig. Jeder Mensch ist gläubig. Es ist nur die Frage, woran? Ja, da gibt es so Leute neuerdings, die sich so aus ihrem eigenen Leben einen Selbstsprengsatz machen und den anderen nicht vor Schienbein treten, sondern vor die Hauswand fahren und dann ein ganzes Haus zum Einsturz bringen mit vielen Toten. Und dabei denken, sie würden jetzt einen Logenplatz im Paradies kriegen, wenn sie auf der anderen Seite ankommen. An der Stelle merkt man, die sind auch gläubig. Aber irgendwie spürt man, dieser Glaube muss irregeleitet sein, weil er ja nicht zur Auferbauung des Lebens dient, sondern zur Zerstörung des Lebens verwendet wird. Frage an Sie, wenn Sie heute Morgen hier sind und gläubig sind: Woher wissen Sie, dass Ihr Glaube der richtige ist? Das ist eine interessante Frage. Hier in unserer Geschichte sind 10 junge Damen, alle warten auf einen Bräutigam. Sie sind also in dem Sinne gläubig, jetzt nicht an Gott, sondern dass sie wissen, da kommt eine große Sache auf uns zu, eine tolle Hochzeit, wobei die in diesen Ländern ja nicht nur so wie bei uns vielleicht 7 Stunden dauert, sondern oft 7 Tage, eine ganze Woche wird gefeiert, mal mit diesem, mal mit jenem. Und sie erwarten jetzt diesen Bräutigam. Sie sind also in diesem Sinne gläubig, dass sie sich auf diese Feier einstellen. Interessant ist, die Bibel vergleicht diesen Bräutigam mit Jesus und sagt, derjenige, auf den wir warten, ist Jesus. Wenn Sie vorhin das Glaubensbekenntnis gesprochen haben, da heißt es an einer Stelle, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Es ist also die Rede davon, dass Jesus wiederkommt. Als er das erste Mal kam, geschah das im Verborgenen, irgendwo in einem Winkel, das haben nur ganz wenige Leute mitgekriegt. Jetzt, wenn er wiederkommen wird, geschieht das öffentlich, so dass es jeder mitkriegt, so wie hier mitten in der Nacht ein Geschrei erschallt und die Leute erschrecken, was ist los? Wenn Jesus jetzt wiederkommen wird, wird es öffentlich sein, alle Menschen der ganzen Welt werden es mitbekommen, da kommt der Sohn Gottes, wobei die einen sich dann darüber freuen werden, die anderen werden sicher relativ erschreckt sein, weil sie mit so etwas Furchtbarem nie gerechnet haben, dass sie einmal ihrem Richter begegnen werden. Die Vorzeichen für diese Wiederkunft sind nach Matthäus 24 eigentlich mehr oder minder alle schon da. Das können Sie ja in aller Ruhe zu Hause mal lesen. Die Frage, was diesem Ende vorausgeht, da ist die Rede von Kriegen und Kriegsgeschrei. Ich nehme an, Sie freuen sich mit mir, dass in Deutschland schon 58 Jahre lang Frieden ist, aber dafür ist in der Welt umso mehr Krieg. Klar, je mehr Weltbewohner, desto mehr Streit. Als ich ein Teenager war, so wie die Konfis hier, gab es 2,5 Milliarden Menschen auf der Erde. Jetzt sind es 6,1 Milliarden, also mehr als das Doppelte. Und Geschrei und Kriege ohne Ende. Ja, dann ist die Rede hier von Naturkatastrophen. Gibt es jede Menge von Erdbeben, von Hungersnöten. Hier haben wir oft als Folge von Kriegen entstehen Hungersnöte, weil die Wirtschaft kaputt gemacht wurde, auch die Landwirtschaft. Dann ist die Rede davon, dass es eine zunehmende religiöse Intoleranz geben wird. Gut, da kann man verschieden drüber denken. Jedes Jahr werden mindestens 100.000 Christen umgebracht auf der Welt. Jedes Jahr werden mindestens 100.000 Christen umgebracht. Ja, wir reden oft von der Zeit Neros, als Christen verbrannt und gesteinigt und was weiß ich wurden. Das war furchtbar, aber es waren viel weniger als heute. Heute werden viel mehr Christen getötet, in muslimischen Ländern, in kommunistischen Ländern, soweit es sie noch gibt. Auch bei Hindus fängt es an, obwohl es ja eigentlich eine friedliche Religion ist. Ja, und dann gibt es viele falsche Propheten und falsche Messiasse. Schon vor 10 Jahren gab es mindestens 1500 Leute, die sagten, ich bin Jesus. Persönlich bin zweien begegnet von ihnen, beide in der Psychiatrie, einer in Offenbach, einer im Taunus. Der eine war lieb, der andere war aggressiv. Der bekannteste Mann, der sagt, ich bin Jesus, ist ein Koreaner, dieser Mr. Moon, haben Sie vielleicht schon gehört, der die Vereinigungskirche gegründet hat, der mit seiner zweiten Ehe jetzt sagt, ich führe die heilige Ehe. Damals hat Jesus nicht geheiratet, aber jetzt bin ich verheiratet. Der auch Eheschließungen macht, manchmal füllt er im Stadion so 1.000 oder 10.000 Paare, je nachdem, und sagt, du heiratest den und du den. Und da er ja Gott ist, kann er die Leute einfach zusammen verkuppeln, würden wir sagen, egal ob sie passen oder nicht. Was Gott macht, muss ja immer richtig sein. Also all diese Vorbedingungen sind erfüllt. Auch das Volk Israel ist wieder in seinem Land. Steht hier ja auch in Matthäus 24, wenn der Feigenbaum wieder saftig wird und Blätter kriegt, sollte man merken, dass der Sommer vor der Tür steht und im übertragenen Sinne, dass Jesus vor der Tür steht. Deshalb wissen wir nicht, wann er kommt, ob er morgen kommt, übermorgen oder erst in etlichen Jahren. Aber die Aussage der Bibel ist ganz klar, er kommt. Die Frage ist, ob Sie sich darauf freuen, einmal Jesus zu sehen, ob Sie heute schon jeden Tag mit ihm reden und deshalb einem Freund begegnen werden, oder ob sie dann einen Fremden treffen. Hier bei diesen jungen Damen, die sich überraschen lassen müssen von dem Bräutigam, das ist übrigens auch heute manchmal in solchen Gegenden noch so, dass eine Hochzeit nicht geplant ist, Samstagmittag um 2:30 und dann am so und so vielten, sondern dass da ein Überraschungseffekt drin ist. Und nachts kann man Leute natürlich am besten überraschen, deshalb hier mitten in der Nacht fängt eine Hochzeit an. Und die einen sind vorbereitet, die anderen nicht. Beide Gruppen schlafen. Gläubige können also auch einschlafen. Wir sagten ja, manchmal gibt es Leute, die sagen in der Kirche nur einmal ja und sind dann weggetreten für den Rest. Aber das passiert natürlich relativ selten. Aber wir schlafen auch manchmal ein, dass wir müde werden beim Beten, dass uns das Leben mit Gott nicht mehr so viel Freude macht, dass wir es so alles etwas gleichförmig dahin plätschern lassen. Ja, dann wachen die auf und die einen stellen fest, oh, es ist ja Nacht, wir brauchen Licht. Und die einen haben an ihrer Stocklampe, das sind so Lampen, die man auf seinem Stiel trägt, haben die noch ein Gefäß dabei mit Öl. Und die anderen, die haben gesagt, irgendwann, der wird schon tagsüber kommen, brauchen wir nicht. Und jetzt sind sie in Problemen. Öl in der Bibel ist ein Bild für den Heiligen Geist. Das heißt, wenn die einen Öl in der Lampe haben, die anderen nicht, hieße das, im Leben der einen Gläubigen ist der Heilige Geist und im Leben der anderen Gläubigen ist er nicht. Wenn Sie vorhin das Glaubensbekenntnis mitgesprochen haben, kann es sein, dass Sie jeden Satz abhaken, sagen, ja, das glaube ich auch, das auch, das auch, das auch, bis zum Ende, und dass trotzdem Ihre Lampe ohne Öl ist. Das heißt, dass Sie in einem zustimmenden Sinne gläubig sind. Es geht nicht nur um Zustimmung, es geht um Erfüllung. Und Erfüllung geschieht erst dann, wenn ich Christus anbiete, dass mein Leben eine Wohnung ist für ihn und er doch dort leben möchte und sein Leben entfaltet, dann kommt automatisch mit ihm der Heilige Geist. Bei Gott gibt es immer eine positive und eine negative Seite, eine klare Trennung. Und im Römerbrief steht, Kapitel 8, Vers 9, wenn jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Äußerlich können wir uns nicht sortieren. Kann ich sagen, also Sie gehören dazu, Sie werden mal im Himmel sein und Sie nicht. Kann ich schon sagen, natürlich, aber es hat nicht so viel Bedeutung. Ich bin nicht Gott, ich kann nicht in die Herzen sehen. Gott kann das. Und unsere Jahreslosung, die mancher noch kennt, aus 1. Samuel 16, Vers 7 heißt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Wenn er also heute Morgen in ihr Herz sieht, weiß er, ob in diesem Herzen Jesus wohnt, ob sie den Heiligen Geist haben oder nicht. Ja, wenn Jesus kommt, gibt es eine Trennung. Die einen gehen mit und die anderen bleiben zurück. Ich hatte es gerade mit Konfis besprochen, wenn man da so ein Häufchen Sägespäne hätte und darunter Eisenspäne, wie kann man sie trennen? Klar, verschieden. Das Leichteste ist, man nimmt einen starken Magnet und holt die Eisenspäne raus. So ist Jesus dieser Magnet, und wenn er wiederkommt, wird er alle, die zu ihm gehören, zu sich ziehen und alle anderen zurücklassen. Es wird dann noch eine Kirche geben ohne Jesus, es wird Pfarrer geben ohne ihn, Kirchenvorstände, es wird Beter geben ohne ihn. Das wird alles übrig bleiben. Es wird eine Weltbevölkerung ohne ihn sein, die dann noch da ist. Dazu lese ich Ihnen und uns zwei Bibelverse vor aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 16 und 17. Da heißt es, denn der Herr selbst wird unter einem Befehlsruf, unter der Stimme eines Erzengels und unter dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die Übrigbleibenden, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft, und so werden wir allezeit bei dem Herrn sein. Da heißt es also, da kommt eine Posaune vom Himmel, also nicht so ein Blasgerät wie bei uns, das man vielleicht 200 Meter hört, sondern das hört man auf der ganzen Welt. Und dann kommt Jesus, und was geschieht dann? Dann wird das Totenreich leer, aber nur die eine Hälfte. Die Bibel sagt ja, wenn sie sterben, kommen sie in das Totenreich. Und das hat zwei Hälften, das eine ist das Paradies, das andere der Hades. Und wenn Jesus wiederkommt, wird das Paradies leer gemacht werden. Das heißt, alle, die dort sind, werden zu ihm kommen. Und alle Lebenden werden direkt in die Ewigkeit gehen, ohne zu sterben. Ja, das ist die Aussage der Bibel, die anderen bleiben zurück. Die Frage ist, glauben Sie, dass Sie dabei sein werden, wenn Jesus kommt? Und dass Sie einer sind, in dessen Herzen Jesus wohnt. Diese Himmelreichsgleichnisse, 10 Stück, sind oft Grises-Gleichnisse. Grises heißt Entscheidungsgleichnisse. Da geht es um eine Vermischung, so wie hier, Vermischung, kluge, törichte Jungfrauen. Irgendwann kommt die Trennung. In einem anderen geht es darum, dass unter den Weizen Unkraut gesät wurde. Beides wächst bis zur Ernte, dann wird es getrennt. Das eine kommt in die Scheune, das andere wird verbrannt. In einem anderen Himmelreich-Gleichnis fischt jemand Fische und hat in seinem Netz gute Fische und faule Fische. Die Guten nimmt er mit, die Faulen schmeißt er fort. In einem weiteren Himmelreichsgleichnis werden Leute zu einer Hochzeit eingeladen und unter den Hochzeitsgästen ist einer, der kein Hochzeitskleid trägt. Das bekam man offensichtlich von dem Gastgeber zur Verfügung gestellt. Und dieser Mann wird rausgeschmissen aus der Versammlung. Also schon wieder eine Entmischung. Ja, wenn Jesus kommt, gibt es immer eine Trennung. Sie kennen diesen berühmten Bürger Frankfurts, Johann Wolfgang von Goethe. Als er jung war, hatte er sehr viel Kontakt mit begeisterten Christen. Da gab es einen jungen Mann, Jung Stilling, einen anderen Lavater, und es war so ein ganzer Kreis von lebendigen Christen. Während Goethe ja dann später einen anderen Weg ging, er ging den Weg des Spiritismus, also auch geisterfüllt, aber von einem anderen Geist. Und er sagte über diese Zeit mit den jungen Christen, es hätte an ihnen gelegen, mich zu einem der ihren zu machen. Interessant. Es hätte an ihnen gelegen, mich zu einem der ihren zu machen. Auf gut Deutsch hätten die sich mehr um mich bemüht, dann wäre ich jetzt auch ein Christ, der Jesus lieb hat, so wie sie. So haben sie sich nicht so bemüht, also bin ich es nicht. Das ist eigentlich ein kindisches Verhalten. Wenn ich als Erwachsener für meine Verhalten den anderen die Verantwortung übertrage, ist das irgendetwas, was nicht ganz stimmt. Es lag nicht an den anderen, es lag an ihm, dass er bewusst einen anderen Weg gehen wollte. Ich kann nicht einem anderen die Verantwortung in die Schuhe schieben, wenn ich sie selber trage. Ich kann es schon, aber es nützt nichts. An Jesus scheiden sich die Geister. Die einen kommen dazu, die anderen bleiben zurück. Mancher täuscht sich über seinen wahren Zustand. Die meisten denken immer, ich gehöre zu Gott, weil ich nichts Böses tue. Das reicht nicht. Nur Jesus reicht, nicht ihre oder meine Moral, so gut oder so schlecht sie sein mag. Ja, jetzt geht es hier in der Geschichte darum, dass die eigentlich ihr Öl teilen sollten, damit beide Öl haben und die Lampen brennen. Und die sagen, das können wir nicht, dann reicht es für uns. Ja, war das jetzt lieblos oder richtig? Es ist interessant, was sie in ihrem Leben teilen können und was nicht. Sie können ihr Geld teilen, ihre Zeit können sie teilen, ihre Aufmerksamkeit, ihre Wohnung, ihr Auto, viele Gegenstände, die auch andere Leute mitbenutzen dürfen. Was sie nicht teilen können, ist ihr Glaube. Ihre innere Überzeugung, die können sie zwar mitteilen, aber sie können sie noch nicht mal dem Ehepartner vermitteln, wenn der nicht selber offen ist dafür. Und mit diesem Glauben zusammen verbunden das ewige Leben. Das können sie auch nicht dem anderen geben und sagen, jetzt hast du es, weil ich es habe und zur Familie gehöre. Da gibt es einen sehr schönen Satz im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Mit dem Sohn ist Jesus gemeint. Wer Jesus in seinem Leben hat, der hat das ewige Leben. Aber der Satz geht weiter. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Und deshalb bitte ich einfach heute Morgen jeden, sich persönlich zu prüfen, habe ich diesen Sohn oder habe ich ihn nicht? Und dann käme natürlich noch die zweite Frage, nicht nur habe ich ihn, sondern auch hat er mich. Das heißt, kann er über mein Leben verfügen. In Deutschland leben wir in einem Land mit einer Religion ohne Entscheidung. Ich muss eigentlich immer nur dazugehören. Als Säugling werde ich normalerweise getauft, meine Eltern veranlassen das, da muss ich mich nicht entscheiden. Wenn ich konfirmiert werde, muss man heute meistens auch keine Entscheidung mehr öffentlich irgendwie dokumentieren, sondern einfach dabei sein. Wenn man heiratet, kann man das ja mit oder ohne Kirche tun, das ist beides möglich. Und wenn ich dann am Ende meines Lebens irgendwann zur Ruhe gebettet werde, dann haben sowieso die anderen die Verantwortung, nicht mehr ich. Ich muss mich eigentlich nie entscheiden. Aber bei Gott geht es immer um Entscheidung. Ich vergleiche den Glauben häufig mit einer Ehe, wobei ich weiß, Ehen können auch scheitern, das ist klar. Aber Ehe bedeutet, dass ich einem Partner vertraue und mich öffentlich für ihn entscheide. Und damit natürlich auch hoffentlich gegen alle anderen. Und wenn ich zu Jesus gehöre, kann ich mich auch für diese Lebenspartnerschaft mit ihm entscheiden. Ja, ich hoffe, Sie haben das getan. Wenn nicht, denken Sie darüber nach, wann Sie das tun wollen oder ob Sie es einfach sein lassen. Das war dann auch eine Entscheidung. Jesus liebt Sie, aber weil er Sie liebt, möchte er nicht nur bei Ihnen sein, sondern in Ihnen leben. Und das ist der Unterschied dieser Jungfrauen. Die einen haben Öl in der Lampe, den Heiligen Geist, die anderen haben eine leere Lampe. Äußerlich kann man sie nicht unterscheiden, aber innerlich ist ein riesiger Unterschied. Und es gibt ein zu spät. Ich denke, in Ihrem Leben haben Sie es manchmal schon mitgekriegt, wenn Sie am Bahnhof zu spät waren, falls Ihr Flugzeug Verspätung hatte und Sie das nächste nicht gekriegt haben und ähnliche Dinge. Oder wenn Sie ein Sonderangebot kaufen wollten und Sie kamen zu spät, es war schon alles verkauft. Auch bei Gott gibt es ein zu spät. Und unsere Entscheidung für ihn liegt vor dem Tod, nicht hinter dem Tod. Hier ist dann die Rede von einer Hochzeit. Wenn Sie die Offenbarung lesen, Kapitel 19, steht dort: Selig, wer zur Hochzeit des Lammes eingeladen ist. Das Lamm ist ein Name für Jesus. Selig ist, wer dazu eingeladen ist. Und ich denke, eingeladen sind eigentlich alle. Aber es ist immer die Frage, ob ich die Einladung annehme. Ich nehme an, Sie sind schon zu vielen Dingen eingeladen worden. Und da gibt es dann unten auf der Karte manchmal so ein komisches Abkürzungsspiel. Da steht dann UAWG. Um Antwort wird gebeten. Das heißt, die Leute wollen wissen, kommen sie oder kommen sie nicht. Bei Gott ist das auch so, da steht auch um Antwort wird gebeten. Und ich hoffe, dass Sie sich freuen, dass Sie eingeladen sind. Und ich auch. Wir werden nachher das Lied singen. Ja, wenn der Herr einst wiederkommt, dann lass mich auch dabei sein. Sie kennen das auf Englisch. Oh, when the saints go marching in. Lord, I want to be in that number. Ja, schön, wenn Sie das wissen. Diese Leute hier sind alle eingeschlafen. Ich kann in meinem Glauben auch einschlafen. Ich kann träge werden, unaufmerksam und so vor mich dahin trotten. Es gibt zurzeit in der Welt viele Gegenden, wo wir von Erweckung sprechen. Erweckung heißt, dass Leute wach werden für Gott. Und bei dieser Erweckung geschehen eigentlich immer nur zwei Dinge. Das eine, die Leute fangen an zu beten, viel mehr als vorher. Und das zweite, sie fangen an, Buße zu tun. Buße bedeutet, dass sie mit dem aufräumen in ihrem Leben, was da nicht hingehört. Ich hatte gerade eine starke Erkältung und musste Antibiotika schlucken. Diese Antibiotika, die machen Bakterien platt. Das heißt, sie machen das kaputt, was da nicht hingehört. Und Buße ist nichts anderes, dass ich Gott bitte, in meinem Leben die Dinge, die da nicht hingehören, platt zu machen. Das heißt, sie wegzunehmen, persönlich auszuräumen oder auch in einer Gruppe, in der ich lebe, dasselbe zu tun. Wenn beides geschieht, ein intensives Gebet und die Bereitschaft zur Buße, dann hat das etwas mit Wachwerden zu tun. Und es wäre schön, wenn Gott uns hilft, in positiver Weise wach zu sein und zu leben. Der Einstieg war die Frage, ob Ihnen klar ist, dass unser Leben diese drei Bereiche hat: einen sichtbaren Bereich, den Körper, zwei unsichtbare, die Seele und den Geist. Geist ist der Sitz des Gottesbewusstseins. Und dann war damit verbunden die Frage, ob Sie persönlich meinen, dass Sie den richtigen Glauben haben. Einmal in dem Sinne, dass Sie wirklich glauben, ich komme ans Ziel, aber auch wissen und glauben, dieser Gott, zu dem ich kommen will, der wohnt heute schon in meinem Herzen. Herr Jesus, du siehst jeden von uns und wir freuen uns, dass die Ausgangsbasis bei dir immer Liebe ist, Versöhnung, Erlösung, aber nicht auf Dauer, sondern dass es da auch um eine Entscheidung geht. Segne jeden von uns, der zu dir gehört, dass er in seinem Glauben wächst, auch in der Liebe. Und derjenige, der dich noch nicht kennt, den segne, dass er diese Spur doch aufgreift, dass er dir begegnet und sein Leben und sein Herz zu einer Wohnung für dich werden lässt. Amen.